ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Gerechtigkeit ist ein großes Wort. Und gerade nach schweren Verbrechen ist die Sehnsucht danach besonders spürbar. Doch ausgerechnet dann ist sie auch besonders schwer herzustellen. Dieser Mann, Bashar al-Assad, war 24 Jahre Präsident in Syrien. Er hat diktatorisch regiert und er galt als besonders brutal und rücksichtslos. Entführungen, Folter, Morde durch sein Militär und durch seine Geheimdienste, das war an der Tagesordnung. Die Zahl der Verschwundenen und Todesopfer ging in die Hunderttausende. Als sein Regime Ende 2024 zerfiel, floh er nach Moskau. Heute nun hat in Damaskus ein Gericht Bashar al-Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Das kann nicht mehr sein als ein Schritt auf dem Weg zur Gerechtigkeit. Denn dass er tatsächlich gefasst und bestraft wird, ist nicht zu erwarten. Vera Rudolph.
Jubel auf den Straßen in Damaskus. Bashar, du bist Abschaum, singen sie. Es bringt ihnen ihre Angehörigen nicht zurück. Und doch ist das Urteil ein historischer Moment für viele syrische Familien. Es ist der Tag der Gerechtigkeit für alle Verwundeten, Toten und Inhaftierten und für alle Syrer, die ihr Land verlassen mussten. Ich wurde vom Assad-Regime festgenommen. Sie holten mich aus meiner Schule, als ich 13 Jahre alt war. Heute können wir uns noch nicht so richtig freuen. Glücklich werden wir erst sein, wenn Bashar al-Assad hingerichtet wird. Das Todesurteil für den Ex-Präsidenten ist gefallen, in seiner Abwesenheit. Nach seinem Sturz floh er nach Russland. Er wird wegen Anstiftung zum Mord, der vorsätzlichen Tötung in mehreren Fällen verurteilt, Taten, die als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Kriegsverbrechen gelten. Zum Tode verurteilt auch sein Bruder Maher, ebenfalls geflohen, und ihr Cousin Atef Najib, der einzige der Verurteilten, der hier in Syrien hinter Gittern sitzt. Er soll 2011 als Geheimdienstchef in der Stadt Daraa für Massaker verantwortlich gewesen sein. Porträt einer verhassten Familie. Ein halbes Jahrhundert war das Land fest in der Hand der Assads. Autoritär regiert zunächst unter Vater Hafez, dann ab 2000 24 Jahre lang von ihm. 2011 lässt Bashar al-Assad die Proteste junger Menschen brutal niederschlagen. Es folgen 14 Jahre Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Willkürliche Verhaftungen, Folter. Laut UN Einsätze von Giftgas. Ende 2024 wird Assad von Islamisten gestürzt. Die neue islamistische Regierung will mit dem Urteil zeigen, dass sie die Aufarbeitung der Verbrechen des Assad-Regimes ernst nimmt. Ein schneller Prozess, der im April begonnen hat und von Millionen Syrern gefordert worden war. Wir betrachten dieses Urteil als einen ersten, echten und wichtigen Schritt auf dem Weg zur Übergangsjustiz im modernen Syrien. Aber es gibt auch Kritik. Der gesamte Machtapparat müsse zur Verantwortung gezogen werden, nicht nur einzelne Personen. Und das Todesurteil wird die internationale Zusammenarbeit beeinträchtigen, zu Problemen bei der Auslieferung von anderen Straftätern führen, die diese Verbrechen ebenfalls begangen haben. Personen, die sich derzeit in Gefängnissen in Deutschland, Schweden oder anderen europäischen Staaten befinden, sie werden nicht an den neuen syrischen Staat übergeben. Hier in Damaskus aber sehen viele diesen Tag heute als einen Erfolg, auch wenn die Aufarbeitung der Verbrechen unter Assad erst am Anfang steht. Laut Menschenrechtsorganisationen werden noch immer mehr als 100.000 Menschen in Syrien vermisst.
Ramin Sina, unser Korrespondent in Kairo, berichtet regelmäßig aus Syrien. Ramin, Gerechtigkeit braucht ja Regeln. Wie rechtsstaatlich war dieses Verfahren nach unseren Maßstäben?
Also mein Eindruck ist, dass viele Syrerinnen und Syrer, wir haben die Freude im Beitrag gesehen, heute gerne drüber hinweggeschaut haben, dass dieses Verfahren doch einige Schwächen hat. Zwei ganz konkret. Einmal steht im syrischen Gesetzbuch kein Gesetz, das klar regelt, wie man eigentlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestraft. Und dann hat der Richter heute doch in seinem Urteil das Ganze begründet mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es gibt aber kein Gesetz als Basis. Und zweitens kann man sicherlich auch ein Fragezeichen hintersetzen, wie unvoreingenommen der Richter denn überhaupt war. Er war selber 2013 zum Tode verurteilt worden in Abwesenheit, weil er damals zur Opposition übergelaufen war gegen Assad und ausgerechnet er entscheidet heute so ein Urteil gegen Assad. Da ist sicherlich der Beigeschmack von Rache und jetzt nicht nur der komplette Fokus auf das Recht. Das wird den meisten Syrerinnen und Syrern heute aber herzlich egal gewesen sein. Viele Menschen haben danach gelächzt. Es fühlt sich für viele an wie ein Stückchen Gerechtigkeit. Und für die neue islamistische syrische Regierung ist es sicherlich auch viel Symbolik nach innen und nach außen. Man treibt die Aufarbeitung voran.
Nun hält sich Assad in Moskau auf. Er genießt den Schutz von Präsident Putin. Was macht er? Was weiß man über ihn?
Ja, Investigativjournalisten vom Guardian, auch von der Zeit, haben recherchiert. Demnach führt Assad ein luxuriöses, aber sehr abgeschottetes Leben in Moskau. Er hat mehrere Wohnungen. Er hat in den Jahren schon vor dem Sturz wohl mehr als 250 Millionen US-Dollar in Cash nach Russland geschmuggelt. Also er braucht kein Geld, aber er braucht Bodyguards, die ihn beschützen. Die Russen kontrollieren ihn und beschützen ihn. Er hat keine Interviews seitdem gegeben. Er darf keine politischen Statements von sich geben. Die Familie, die lebt relativ unbeschwert, die kann weiterhin nach Dubai reisen, in den Urlaub, die Frau und die Kinder. Assad soll viel Zeit in seiner Wohnung verbringen, Computerspiele. Anscheinend ist er ein Zocker. Er ist nicht mehr von der ganz großen politischen Bedeutung für Wladimir Putin und die russische Regierung. Das ist durchaus überraschend. Die hat ein ordentliches Verhältnis zur neuen syrischen Regierung. Es gibt Wirtschaftsabkommen, es gibt militärische Kooperation. Ab dieser Woche soll es auch wieder Direktflüge geben von Moskau nach Damaskus. Assad wird da sicherlich nicht drin setzen. Aus syrischer Sicht ist Auslieferung ein Thema, aus russischer aber nicht.
Ramin, ein kurzes Wort noch zur Lage im Land. Der Umsturz ist anderthalb Jahre her. Hier in Deutschland gibt es rund 1 Million Flüchtlinge. Kann man zurückkehren jetzt in dieses Land?
Also was besser geworden ist, vor allem in den vergangenen 12 Monaten, ist die Sicherheit. Es gibt deutlich weniger Gewalt. Es gab in den letzten 12 Monaten keine Massaker mehr, auch nicht die große militärische Eskalation gegen die Kurden. Der Wiederaufbau allerdings, der geht sehr, sehr langsam voran. Das heißt konkret für Syrer, die überlegen, zurückzukehren. Die Heimatdörfer, die Städte, die Stadtviertel sind weiterhin zerstört. Und deshalb sind bislang auch nur wenige Tausend aus Deutschland, also Syrer aus Deutschland, zurückgekehrt in ihr Heimatland.
Ramin, herzlichen Dank und guten Abend nach Kairo. Wieder hat die Erde heftig gebebt in Südamerika, diesmal in Kolumbien. Das Beben der Stärke 7,4 hat gestern Morgen die ärmste Gegend des Landes erschüttert, die Region Choco im Südwesten. Erst vor knapp 2 Monaten waren im benachbarten Venezuela mehr als 6.000 Menschen gestorben. Beide Länder verbindet die südamerikanische Kontinentalplatte. Trotzdem, geologisch haben die beiden Beben unterschiedliche Ursachen. In einzelnen Orten in Kolumbien sind bis zu 80% der Häuser zerstört. Und wie immer in solchen Situationen wird fieberhaft gesucht nach Vermissten. Bisher sind mindestens 181 Tote offiziell bestätigt. Unsere Korrespondentin Marie-Christine Böse berichtet.
Luz Elena hat ihr Zuhause verloren und kann das noch nicht begreifen. Fast ihr ganzes Leben hat sie in Pereira gewohnt und sitzt nun mit 63 Jahren auf der Straße. Immerhin, sie lebt, sagt Luz. Als es bebte, haben wir uns auf den Boden geworfen. Es war beängstigend. Furchtbar. Pereira, mit am stärksten betroffen, meldet besonders viele Tote. Aus Angst vor Dieben retten Einwohner Habseligkeiten aus den Trümmern. Nach Regenfällen könnte es in der bergigen Region auch noch Erdrutsche geben. Hört mich da jemand? Weil die ersten 72 Stunden entscheidend sind, läuft die Suche nach Überlebenden fieberhaft. In Cali graben sich Retter durch die eingestürzten Häuser. In der Millionenstadt brachen sogar Krankenhäuser zusammen. Die Katastrophe eine Bewährungsprobe für Kolumbiens neuen Präsidenten. Abelardo de la Estrella, erst seit Freitag im Amt, muss immer mehr Tote, Verletzte und massive Schäden vermelden. Wir haben 3 eingestürzte Krankenhäuser und 39 beschädigte Schulen. Der ultrarechte Präsident mobilisiert das Militär. US-Präsident Trump, der ihn im Wahlkampf unterstützt hatte, verspricht 15,5 Millionen US-Dollar. Auch Mexiko, El Salvador und andere Länder helfen. Das Beben trifft Kolumbien in einer Phase des politischen Übergangs. Straßen sind zerstört, Gebäude unbewohnbar und die zuständigen Minister ganz neu im Amt. Immerhin, weil in Kolumbien strenge Bauvorschriften gelten, hielten viele Häuser stand, sagen Expertinnen. Problematisch ältere Gebäude und Häuser in ärmeren Gegenden. Diese Häuser haben teils weder Balken noch Säulen, sondern bestehen nur aus Ziegelblöcken. Es gibt Probleme beim Material. Wenn Stahl verbaut wird, dann oft von schlechter Qualität. Er erfüllt seine statische Funktion nicht. Wie im Chocó, einer der ärmsten Regionen. Weil Dörfer hier tief im Dschungel liegen, ist das Ausmaß der Schäden unklar. Das Unglück erinnert zwar an das schwere Beben in Venezuela Ende Juni, doch in Kolumbien funktioniert der Katastrophenschutz besser. Auch geologisch unterscheiden sich die Beben. Das venezolanische Beben war nah an der Erdoberfläche. Das Erdbeben hier wird dagegen mit einer Tiefe von 103 Kilometern angegeben. Das sind komplett unterschiedliche Beben. Die Schäden in Venezuela waren dadurch noch heftiger. In Kolumbien kämpfen die Retter um jeden Überlebenden. Noch werden Hunderte vermisst. Helfer organisieren Wasser, Seife und Essen für die betroffenen Gebiete. Luz Elena schläft heute bei Nachbarn. Was danach kommt, weiß sie nicht.
Damit nach Deutschland. Es bleibt trocken bei uns in den nächsten Tagen und es wird wieder heißer. Deutschlands längster und wichtigster Fluss, der Rhein, wird dann noch weniger Wasser führen. Und das betrifft längst nicht nur die Schifffahrt. Im 19. Jahrhundert wurde der Oberrhein bei Karlsruhe im großen Stil begradigt und damit schiffbar gemacht. In den alten Seitenarmen entstanden einzigartige Biotope. Tiere, Pflanzen und Wälder entwickelten eine seltene Vielfalt an Arten. In guten Zeiten mit viel Wasser sprachen die Badener liebevoll von ihrem Dschungel. Aber die Zeiten sind nicht gut in den Rheinauen. Martin Rottach war dort.
Diese Treppe nehmen sie sonst runter zum Wasser. Heute ist fast keins mehr da. Wo Revierjäger Philipp Pusch laufen kann, ist der Fluss normalerweise hüfthoch. Jetzt sind hier in den Rheinauen bei Karlsruhe nur noch Pfützen übrig. Der Auenwald fällt immer mehr trocken.
Ich sehe halt irgendwann den Wald, er geht kaputt. Ja, die Bäume gehen kaputt, alles geht kaputt. Das ist ein Drama, ja.
Machtlos angesichts der Trockenheit, so beschreiben Philipp Hunzinger und Hans-Peter Pfleger vom hiesigen Anglerverein ihr Gefühl. Sie zeigen auf dem Handy, wie es hier normalerweise aussieht. Ein Paradies für Fische. Inzwischen seien viele von ihnen verendet.
Wir sind dafür verantwortlich, hier einen ausgewogenen Bestand zu erhalten, zu pflegen, teilweise auch wieder herzustellen. Und wenn man dann natürlich sieht, dass das innerhalb von 4 Wochen die Mühen von vielen Jahren im Prinzip kaputt gehen, ist das schon sehr traurig.
Die Rheinauen liegen direkt neben dem Rhein. Hier ist normalerweise überall Wasser. Heimat für unzählige Tier- und Pflanzenarten, ein sensibles Ökosystem, wichtig für den Naturschutz, aber auch als Puffer gegen Hochwasser. Denn der Auenboden könne wie ein Schwamm viel Wasser aufnehmen, sagt Philipp Pusch, normalerweise.
Wenn der vertrocknet, dann nimmt er kein Wasser so schnell auf. Also der kriegt da diese Trockenrisse und sowas zwar, aber er wird wie dicht. Also das ist wie eine Dichtsohle. Und dann geht das Wasser natürlich nicht ab. Dann fließt das alles oberflächlich ab und dann halt eins Dorf neu, wenn es blöd läuft.
Die Schäden an der Landschaft werden mit jedem Dürrejahr schlimmer, sagt Christian Damm vom Auen-Institut der Karlsruher Uni. Viele davon seien jetzt schon dauerhaft.
Das werden viele Organismen einfach nicht so abfedern können. Veränderung ist immer in den Pflanzengemeinschaften, Tiergemeinschaften, wie auch immer. Alles passt sich ein Stück weit an, aber die Geschwindigkeit ist viel zu hoch.
Die Geschwindigkeit, mit der Klimaveränderungen der Landschaft zusetzen, meint er. Das Tempo beim Kampf gegen den Klimawandel sei allerdings zu gering.
Das macht mir extrem Sorge, weil das sind wirklich Grundlagen, die uns wegbrechen. Und ich glaube, es wird dieses Thema, wir gucken nicht gerne hin, weil es so weh tut.
In einem Teil der Rheinauen fließt nur noch ein letzter Rest Wasser. Was bleibt, ist die Sorge, dass die Aue ihre Funktion komplett verliert, als Ökosystem und als Hochwasserschutz. Erst recht, wenn die Trockenheit anhält.
Aus der Tiefe der Auen in die Höhe der Baumwipfel. Auch der deutsche Wald leidet unter den Hitzewellen und der Trockenheit der letzten Jahre. Nur jeder 5. Baum hat das unbeschadet überstanden. Aber für die Zukunft der Wälder können Förster durchaus etwas tun. Es gibt nämlich Arten, die sich besser umstellen und anpassen können als andere. Die Douglasie, ein Nadelbaum, stammt aus Nordamerika und sie soll nun häufiger kranke Fichten ersetzen. Ihr Holz wächst außerdem schnell und gerade und bringt den gebeutelten Waldbesitzern auch noch gute Erträge. Die Nachfrage ist entsprechend groß. Dem Douglasien-Nachwuchs muss man allerdings auf die Sprünge helfen. Laura Bisch und Felix Zink haben für uns zugeschaut.
Einmal längs durchschneiden, auf der Suche nach möglichst vielen Samen.
Ja, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Samen. Sehr gut. Dann wird der Baum jetzt abgeerntet.
Eine Douglasie abernten. Das bedeutet für Baumpfleger Harald Trinkner Zapfen im Wipfel des Baumes pflücken. In etwa 40 Metern Höhe. Ist ein Sack voll, wird er nach unten geworfen.
Achtung, Sack!
Er ist schon fertig. Auch Jan von Hofmann klettert in diesem Gemeindewald im Enzkreis im Nordschwarzwald nach Zapfen. Das Zapfenernten ist ein Wettlauf gegen die Zeit. In diesem Jahr besonders wegen der Hitze. Das Problem, wenn die Zapfen trocknen, öffnen sie sich und die Samen fallen heraus. Der natürliche Weg. Ja. Aber so lassen sich keine neuen Setzlinge züchten, die da gepflanzt werden können, wo man Douglasien haben möchte. Gepflückt wird 7 Tage die Woche.
Wir pflücken durch, weil die Ernte, die wartet nicht. Irgendwann fliegt das Zeug weg und dann haben wir die Saat verloren. Bis dahin müssen wir alles reinholen.
Was reingeholt ist, wird verkauft an Baumschulen. Die holen die Samen kontrolliert aus den Zapfen und ziehen die Nadelbäume, auch für andere Wälder. Für Försterin Sarah Zwerenz ist die ursprünglich aus Nordamerika stammende Douglasie ein Baum für den Wald der Zukunft. Denn sie kommt besser mit Trockenheit und Hitze klar als etwa die Fichte oder die Tanne. In Zeiten des Klimawandels ein Wettbewerbsvorteil.
Es ist ja immer so ein bisschen Wettrennen zwischen Klimawandel und Baumarten oder Baumartenwachstum. Wie schnell können sich die Bäume dann auch tatsächlich anpassen oder wie weit müssen wir vorausdenken? Und da ist das natürlich ein zunehmendes Problem. Und da ist die Douglasie eben schon eine Baumart, in der wir Hoffnung haben, dass sie auch noch eine Weile eben diese Wärme und Trockenheit auch eben die nächsten 100 Jahre auf jeden Fall noch aushält.
Das Ziel, weg von nur einer Baumart hin zum Mischwald. Das macht es Schädlingen wie dem Borkenkäfer schwerer, sich in Wäldern auszubreiten. Baumkletterer Harald Trinkner will keine Zeit verlieren und erklimmt den nächsten Baum. Ob er sich lohnt, zeigt sich erst am Wipfel.
Die meisten sind noch schön geschlossen.
Geschlossen und damit voller Samen. Aus ihnen sollen in den kommenden Jahren Douglasien werden. Ihr Zweck? Die Wälder in ganz Deutschland klimafest machen.
Als Russland die Ukraine überfiel, war das Nachbarland Polen das nächste und auch das erste Ziel für die meisten Flüchtlinge. Und dort wurden sie herzlich und dankbar aufgenommen. Nicht nur die Sprachbarriere ist niedriger als bei uns, die Flüchtlinge durften auch von Beginn an arbeiten. Für die boomende polnische Wirtschaft ein Geschenk. Doch nach 4 Jahren hat sich die Stimmung vielerorts gedreht. Historische Konflikte zwischen den Ländern sind wieder offen aufgebrochen. Und über soziale Netzwerke wird gezielt verbreitet, die Ukrainer lebten vor allem von Sozialhilfe, was mit der Realität wenig zu tun hat. Trotzdem trifft der Hass vieler Polen im Alltag immer wieder die ukrainischen Flüchtlinge. Ina Ruck berichtet.
Alina und ihre Tochter sind gleich nach Kriegsbeginn aus der Ukraine geflohen, nach Warschau. Längst sprechen beide gut Polnisch, haben polnische Freunde, fühlen sich zu Hause. Damit die kleine Darina ihre Muttersprache nicht verlernt, redet Alina ukrainisch mit ihr, aber neuerdings nicht mehr überall. Manchmal habe ich Angst, jetzt ukrainisch zu reden, im Bus zum Beispiel. Denn da ist vielleicht keiner, der für dich einsteht, wenn du beschimpft wirst wegen deiner Sprache. Niemand, der einschreitet und sagt, stopp, tut ihnen nichts. Polen hat knapp 1 Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Zeitweilig waren es sogar 3 Millionen. Doch mit der Dauer des Kriegs wächst die anti-ukrainische Stimmung, angefeuert von rechten Parteien. Neuerdings häufen sich Szenen wie diese. In Krakau attackiert ein Arbeiter einen Ukrainer, er solle doch an die Front gehen. Die Firma feuert den Angreifer. In Warschau wird eine Ukrainerin laut im Bus beschimpft. Jemand filmt die Szene, aber niemand schreitet ein. Und in Wrocław wird ein ukrainisches Paar auf offener Straße verprügelt. Nach einem Streit in einer Kassenschlange. Zwei der Täter, beide Polen, können gefasst werden. Es drohen mehrere Jahre Haft. Auch Hanna Walko ist vor dem Krieg geflohen. Als klinische Psychologin und Therapeutin berät sie jetzt Schulen, hilft ukrainischen Kindern und Jugendlichen, Traumata zu bewältigen. Und dabei gehe es immer häufiger um Erlebnisse in Polen. Die Leute erzählen, was sie erleben. Ja, es gibt auch schöne Geschichten von toller Unterstützung. Aber auch Vorfälle, die schlichtweg unfassbar sind. Etwa, wenn jemand seinen Hund auf die neuen Nachbarn hetzt. Einfach so, ohne Worte, ohne Streit, die Tür öffnen und den Kampfhund auf die Nachbarn loslassen, weil sie Ukrainer sind. Befeuert werde die Stimmung auch und vor allem durch russische Desinformation, sagt die Warschauer Soziologin Sonja Horonja. Wenn etwa jemand hört, ukrainische Flüchtlinge nehmen Polen Sozialleistungen weg, das ist offensichtliche Desinformation. Aber es wirkt. Jeder, der hier in den sozialen Medien unterwegs ist, wird täglich dutzendfach damit konfrontiert. Tatsächlich zahlen Ukrainer und Ukrainerinnen 5-mal mehr an Steuern an den polnischen Staat, als sie an Leistungen beziehen. Aber Fakten haben es schwer gegen Desinformation. Alina versucht, sich zu arrangieren. Nicht auffallen, das sei der beste Selbstschutz.
In Polen leben also noch gut 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine, wie wir gerade gesehen haben. Dort wiederum ist das Leben im Krieg noch gefährlicher geworden. Darüber wollen wir sprechen mit unseren beiden Korrespondentinnen, mit Susanne Peterson in Kiew und mit Ina Ruck in Warschau. Ina, der Stimmungswandel, den du beschrieben hast, seit wann und warum gibt es den?
Den gibt es schon einige Zeit, weil ja der Krieg auch immer länger dauert und weil niemand damit gerechnet hat, dass die Geflüchteten so lange im Land bleiben. Nicht? Das spielt sicherlich so eine Art Ermüdungseffekt eine Rolle. Dazu kommt, dass ein seit langem existierender und nie wirklich aufgearbeiteter historischer Streit zwischen Polen und der Ukraine jetzt wieder aufgebrochen ist. Da geht es um die UPA, die sogenannte Befreiungsarmee der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Die hat für eine unabhängige Ukraine gegen die Sowjets gekämpft, hat aber auch Zehntausende, wenn nicht Hunderttausend Polinnen und Polen brutal ermordet. Und hier in Polen ist man erzürnt darüber, dass die UPA in der Ukraine verehrt wird und dass gerade erst Präsident Zelensky oder vor einigen Wochen Präsident Zelensky eine Armeeeinheit als Helden der UPA bezeichnet und benannt hat. Das erregt hier natürlich viele Gemüter und die ganze Sache wird zudem auch noch angeheizt und politisch instrumentalisiert von verschiedenen Gruppen hier im Land.
Ja, da wird gewählt, das Parlament im nächsten Jahr in Polen, das wirft seine Schatten voraus. Mhm. Wer hat denn da welches Kalkül?
Ganz genau. Und es wird gewählt und das Wahlkampfthema Nummer 1, so sieht es im Moment aus, könnte die Ukraine sein und auch die Geflüchteten im Land. Da wird vor allem im rechten politischen Spektrum stark Stimmung gemacht, gerade allen voran die PiS, die ja langjährige Regierungspartei hier war, die macht wirklich Stimmung gerade gegen ukrainische Geflüchtete. Es gibt aber auch noch Parteien rechts der PiS, die fordern sogar, dass Polen alle Hilfe, alle militärische und humanitäre Hilfe für die Ukraine einstellt. Das Ganze gefällt natürlich einem lachenden Dritten, nämlich Russland. Russland ist auch kräftig dabei, einen Keil zu treiben zwischen Polen und die Ukraine, zwischen die beiden engen Nachbarn. Wir haben es im Beitrag gehört, da gibt es eine große Desinformationskampagne. Und das Erstaunliche, auch das für mich Erstaunliche ist, dass in einem Land wie Polen, das doch eigentlich als sehr russlandkritisch gilt, diese Argumente und auch diese Desinformation so gut ankommen und so gut funktionieren.
Danke, Ina. Susanne, viele Polen wünschen sich also, dass Ukrainer zurückkehren. Andererseits berichtest du uns ja, wie schutzlos das Leben in den Städten mittlerweile ist. In welche Richtung geht denn der Trend? Ist da wirklich mit Rückkehrern zu rechnen?
Tatsächlich gibt es Menschen, die auch jetzt noch hier in die Ukraine zurückkehren, aber das ist eben eher eine kleine Zahl. Also insgesamt ist der Trend in die andere Richtung, dass eher mehr Menschen das Land im Moment verlassen und diejenigen, die in der EU unterm Schutzstatus vorübergehend stehen, gerade leicht gestiegen ist. Und es gibt ja auch nicht viel Grund, hierher zurückzukehren. Man muss sagen, nach einem schweren Winter ist gerade eine der schwersten Sommer hier, insbesondere die Hauptstadt steht unter massiven ballistischen Angriffen und denen ist man eben recht schutzlos ausgeliefert. Also es gibt keine Patriot-Abfangraketen. Das heißt, bei diesen extrem schnellen ballistischen Raketen kann es sein, dass es Alarm gibt und nur Sekunden später schon die ersten Einschläge zu hören sind. Und wir haben gerade in der vergangenen Woche mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, wir können nicht mehr. Das geht jetzt alles schon viel zu lange. Wir sind müde. Und die auch immer wieder dann gerade in diesen akuten Situationen mit den Gedanken gespielt haben, das Land zu verlassen.
Und du hast den Winter angesprochen. Es gab schon im letzten Winter lange Strom- und Heizungsausfälle. Der nächste wird mutmaßlich nicht besser. Wie ist deine Einschätzung? Was kommt da auf uns zu?
Das ist eben das, was hier vielen Experten, aber auch den Menschen im Land große Sorgen bereitet, gerade was die nächsten Wochen und Monate angeht. Weil was wir beobachten ist, im Winter haben wir gesehen, die Energieinfrastruktur ist sehr schutzlos den Russen ausgeliefert und zeitgleich reißen diese Angriffe aber nicht ab. Also auch jetzt im Winter, gerade in der vergangenen Woche, hat es massive russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur gegeben. Und da warnen eben Experten, dass man in schon einem sehr kritischen Stadium in den Winter jetzt starten könnte. Und wir hören jetzt schon viele Menschen, die mit dem Gedanken spielen, spätestens im Winter dann das Land zu verlassen. Und da sind eben vor allen Dingen Familien betroffen, die Kinder haben, die eben sagen, noch so einen Winter wie im vergangenen Jahr oder möglicherweise sogar einen schlimmeren Winter, weil jetzt ja die Flugabwehr auch noch ausgeht, den können sie sich unter keinen Umständen in diesem Land vorstellen.
Danke, Susanne. Darauf muss sich Polen, darauf müssen wir uns dann einstellen. Alles Gute nach Kiew. Nachrichten des Tages hat Susanne jetzt für uns.
Nach dem Ausschluss von der Parlamentswahl in Russland will die liberale Oppositionspartei Jabloko weiter um ihre Teilnahme kämpfen. Ihr Vorsitzender Rybakov kündigte an, gegen das Urteil des obersten Gerichtes Berufung einzulegen. Der Richter hatte den Ausschluss mit angeblichen Verstößen gegen die russische Wahlgesetzgebung begründet. Jabloko setzt sich als einzige Partei in Russland für ein Ende des Ukraine-Krieges ein. Wegen der niedrigen Pegelstände in Flüssen lockern weitere Bundesländer das Sonntagsfahrverbot für Lkw. Auch Bayern, Hessen, Hamburg und Schleswig-Holstein setzen das Verbot vorerst bis Ende August aus. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland haben es bereits seit dem vergangenen Wochenende vorübergehend aufgehoben. Die Lockerung soll Lieferengpässe durch das Niedrigwasser verhindern. Tausende Urlauber sitzen auf Sizilien fest. Mehr als 200 Flüge mussten umgeleitet oder gestrichen werden, denn der Ätna ist in der Hauptreisezeit ausgebrochen. Der aktivste Vulkan Europas sorgt seit Freitag für Aschewolken über der italienischen Insel. Lavaströme und glühende Gesteinsbrocken kommen aus dem Inneren des Berges. Der Flughafenbetrieb in Catania am Fuße des Ätna wurde vorerst eingestellt. Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham hat der Hammerwerfer Merlin Hummel eine Silbermedaille geholt. Nach einem für ihn schwachen Auftakt warf er im fünften Durchgang 81,3 Meter weit. Für das deutsche Team ist es die dritte Medaille in diesem Wettbewerb.
Ein Strahlen über die Silbermedaille von Isabel Gose bei den Schwimm-Europameisterschaften in Paris. Schon zweimal Gold hatte die 24-Jährige im Freiwasser bei dieser EM gewonnen. Auch ihr erster Beckenauftritt in Paris wird erfolgreich. 800 Meter Freistil. Die deutsche Maya Werner, Teamkollegin von Gose, feiert EM-Premiere. 16 Bahnen in diesem Finale. Es ist das ewige Duell der Italienerin Quadarella und der deutschen Gose. Wie so oft gewinnt die Italienerin. Isabel Gose holt Silber und die 21-jährige Maya Werner wird Dritte, verbessert ihre Bestzeit um 7 Sekunden. Es glänzt einmal mehr in Paris. Der Deutsche Schwimmverband hat jetzt 3 EM-Medaillen im Becken errungen.
Den Traum vom Fliegen kann man sich auf sehr unterschiedliche Weise erfüllen. Aber Segelflieger sagen, sie kämen dem Gefühl am nächsten, frei wie ein Vogel dahin zu gleiten. Im Ostalbkreis in Baden-Württemberg ist die Flugdichte in diesen Tagen etwas größer als sonst. Denn bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Segelflug geht es nicht nur ums gute Gefühl, es geht ums Gewinnen. 80 junge Flieger aus 22 Ländern kämpfen um den Titel, den die deutschen Gastgeber um jeden Preis verteidigen wollen. Jenny Rieger, ihr Team und die Kamera waren mittendrin und oben drüber am Flugplatz Ahlen-Elchingen bei Neresheim.
Adrenalin.
Ich glaube, aus unserem Team bin ich eher der Risikoflieger, ja.
Krisen. In Stuttgart hagelt es einfach.
Echt jetzt? Ja.
Freiheit.
Wir fliegen mit irgendwelchen Gleitern durch die Luft. Ist halt einfach total cool.
Früh am Morgen. Gewitter haben Max Maslak wachgehalten. Jetzt versucht der 23-Jährige, sich in Form zu bringen. Sich und seinen Segelflieger, der in wenigen Stunden abheben soll.
Wir tanken den Flieger mit Wasser, damit wir schwerer sind, weil uns das quasi im Geradeausflug schneller macht.
Mit 13 hat Max angefangen zu fliegen und seitdem nie mehr aufgehört. Vor 2 Jahren dann der Titel Weltmeister der Junioren. Nun gilt es, ihn zu verteidigen. Briefing vormittags um 10. Der Sportleiter stellt die Tagesaufgabe vor.
We will start at start point 2, flying to Blaubeuren.
276 Kilometer sind zu fliegen. Der schnellste gewinnt. Die Konkurrenz? 80 junge Segelflieger aus 22 Nationen, alle jünger als 25 und alle mit Adrenalin im Blut. Das deutsche Team hat sich eingerichtet auf dem Campingplatz. 4 von ihnen werden heute abheben. Erste Teambesprechung. Was macht das Wetter?
Die Strecke, wir tun das in unsere Wettertools rein und berechnen, wann können wir abfliegen oder wann ist das schnellste und wo wollen wir wann sein. Und dann wird das Ganze spannend eigentlich erst. So die Aufgabe an sich ist halt in jedem Wetter anders.
Früher, ohne all die Apps und Tools, sagen sie, war Fliegen wie Autofahren ohne Navi und ohne Straßenschilder. Heute gibt ihnen die Technik Sicherheit. Und doch bleibt es ein gefährlicher Sport. Noch 30 Minuten bis zum Start. Und die ersten Wolken zeigen sich wieder am Horizont.
Wolken sind gut. Wolken zeigen uns die Thermik.
Thermik. Gemeint sind Aufwinde, warme Luft, die die Gleiter nach oben bringt und oben hält. Ganz ohne Motor und in 2.500 Metern Höhe überlebenswichtig. Denn viel Technik gibt es nicht.
Ich habe drinnen halt einfach nur relativ basic ein Funkgerät, ein Transponder. Dann haben wir ein Höhenmesser, ein Fahrtmesser, einen Kompass. Und hier auf dem Handy sehen wir quasi, wo wir sind.
Und plötzlich ist es mit der Ruhe vorbei. Die ersten im Feld werden hochgeschleppt, müssen am Himmel warten, bis es losgeht.
Es gibt so eine imaginäre Startlinie, die jeder überqueren kann, wann er möchte. Nachdem der letzte gestartet ist, haben wir 20 Minuten. Dann machen wir sie auf und dann kann jeder drüber fliegen, wann er will. Und dann zählt die Zeit. Und der Schnellste, der hat den Tag gewonnen.
Krisensitzung im deutschen Team, denn das Wetter sieht nicht gut aus. Unwetterzellen umzingeln das Flugfeld.
Der Regenschauer ist genau vor unserer Wende um 14.45 Uhr. Schaffen wir noch, gerade so. Ist eine Dreiviertelstunde.
Dann ist Max an der Reihe. Jetzt geht's drum. 276 Kilometer Strecke liegen vor ihm, 4 Wendepunkte. Über Funk steht er mit den anderen im Team in Kontakt.
Da fliegen die dann links runter, dann, oder?
Und mit dem Team-Captain im Camp, der hat alles im Blick, auch das Wetter, und macht sich Sorgen.
Auf dem ersten Schenkel ist jetzt gerade ein Schauer durchgezogen oder so ein leichtes Gewitter. Sie sind jetzt schon nördlich davon und müssen jetzt aber wieder gucken, dass sie vielleicht wieder nach Süden zurückkommen.
Unwetterzellen. Max und sein Team müssen mehrere davon umfliegen. 2,5 Stunden sollte der Wettflug eigentlich dauern. Erst nach 3,5 Stunden landen die ersten. Und schließlich auch Max.
Es war sehr spannend. Gerade so geschafft. Wir sind fast alle zusammengeflogen. Heute konnte man nicht viel gewinnen, nur viel verlieren. Wir haben nicht viel gewonnen, aber nicht verloren.
Aber ob es reicht, um seinen WM-Titel zu verteidigen? Am Wochenende wird er es wissen, wenn alle Wertungsflüge geflogen und alle Piloten wieder sicher am Boden gelandet sind.
Nicht nur wegen der Segelflieger gucken morgen wahrscheinlich viele gebannt gen Himmel, auch weil es wieder eine Sonnenfinsternis gibt. Claudia, deshalb, bevor wir zum Wetter kommen, wo kann man die sehen?
Also es gibt fast überall in Deutschland perfekte Bedingungen, könnte fast nicht besser sein. Bis auf ein paar Schleierwolken ist es überall wolkenlos. Und die Schleierwolken, die gibt es auch hauptsächlich im Norden. Also etwas kompakter können sie so von Sylt bis in Richtung dänische Grenze werden. Ansonsten aber scheint die Sonne durch und dementsprechend tolle Bedingungen, die Sonnenfinsternis zu sehen. Im Nordosten wird sie ja zu 85%, im Südwesten sogar bis 90% verdeckt sein. Start morgen dann 19.15 Uhr, der Höhepunkt um 20.10 Uhr. Und das Ende, da geht die Sonne schon langsam unter, um 20.50 Uhr. Natürlich nur mit der geeigneten Brille reingucken, sonst kann das ausgesprochen gefährlich werden. Und das Wetter an sich in den nächsten Tagen ruhig, sonnig und immer heißer. Das heißt, in der Nacht gibt es schon kaum Wolken. Über den Norden ziehen so ein paar Schleierwolken, auch morgen tagsüber. Hat man ja eben gesehen, Schleierwolken am ehesten mal so im Norden, Nordosten. Durch die scheint die Sonne aber durch. Und in der Nacht noch mal gut durchlüften, zumindest über der Mitte und dem Norden. Denn tagsüber wird es sehr heiß werden. Die Tiefstemperaturen liegen morgen früh bei 4 bis 11 Grad über der Nordhälfte. An der Küste etwas weniger frisch. 13 bis 15 Grad, bis zu 18 Grad werden es morgen früh immer noch im Südwesten Richtung Breisgau sein. Im Laufe des Nachmittags erhitzt es sich dann überall sehr stark. Das heißt, über der Nordhälfte 20 bis 25 Grad, Richtung Westen und Südwesten 32 bis 35 Grad. Und die nächsten Tage wird es dann sogar noch heißer sein. Das bedeutet für den Donnerstag Höchsttemperaturen von 30 bis 36, im Südwesten sogar 37 Grad, keine einzige Wolke am Himmel. Freitag sogar Höchsttemperaturen von 34 bis 39 Grad. Überall wird es heiß, dann kommen aus Nordwesten schon erste Wolken. Und die kündigen das an, was wahrscheinlich am Samstag passieren wird im Laufe des Tages. Schauer, Gewitter, auch mal der kräftigeren Art. Nächste Woche ist es dann nicht mehr ganz so heiß und es regnet endlich mal.
Danke, Claudia. Wir sind gespannt und freuen uns schon ein bisschen auf den Samstag. Das waren die Tagesthemen für heute. Hier in der ARD begrüßt jetzt Sandra Maischberger wieder ihre Gäste.
Unter anderem den chinesischen Künstler Ai Weiwei.
Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Das war's für heute.
Tschüss.
Und lassen Sie sich's gut gehen.